ARD.
Die Position der Russischen Föderation wird nicht im Ausland durch einige Abkommen oder die Bemühungen einiger Parteien festgelegt. Die Position der Russischen Föderation wird innerhalb der Russischen Föderation und von der Russischen Föderation selbst festgelegt.
Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Russland reagiert verhalten auf den Vorschlag einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg.
Bundeskanzler Olaf Scholz spricht dagegen von einem wichtigen Signal und hofft auf Fortschritte auf dem Weg zu einer Friedenslösung.
Und der ukrainische Präsident Zelensky hat sich heute nochmal zu Wort gemeldet. Wie zuversichtlich er ist, darüber sprechen wir gleich.
Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich der Firmenwert des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall verzehnfacht. Es hat so viele Aufträge wie nie zuvor.
Und viele Angehörige der Hamas-Geiseln sprechen sich gegen die Kappung von Stromlieferungen in den Gazastreifen aus. Jetzt gibt es sogar eine Petition.
Hallo, ich bin Janine Artist.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, gestern Abend kam die Nachricht, dass die Ukraine bereit ist, für 30 Tage eine Feuerpause mit Russland zu vereinbaren. Das war das Ergebnis der Gespräche einer ukrainischen Delegation mit US-Außenminister Marco Rubio und dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz in Jeddah in Saudi-Arabien. Das ist jetzt schon ein paar Stunden her, aber aus Russland ist ja dazu noch nicht sehr viel zu hören.
Ja, es ist zwar kein komplettes Schweigen, aber die russische Reaktion bisher ist doch eher verhalten. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich geht davon aus, dass Russland zeitlichen Druck rausnehmen will.
Russland scheint es längst nicht so eilig zu haben wie US-Präsident Donald Trump. Kreml-Sprecher Peskow sagte heute: Sie greifen etwas vor, das wollen wir nicht tun. Sowohl Rubio als auch Waltz erklärten gestern gegenüber der Presse, sie würden uns über verschiedene Kanäle detaillierte Informationen über den Inhalt der Gespräche in Jeddah zukommen lassen. Zuerst müssen wir diese Informationen erhalten. In diesen Tagen sind auch Kontakte mit den Amerikanern geplant, bei denen wir umfassende Informationen erwarten. Russische Medien berichten heute, dass gestern die Leiter der Auslandsgeheimdienste der USA und Russland miteinander gesprochen hätten. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS schreibt, dass dabei ein regelmäßiger Kontakt vereinbart worden sei, um Spannungen zwischen den beiden Staaten abzubauen. Zu einer möglichen Waffenruhe hat sich heute niemand offiziell im Kreml geäußert. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, stellt nochmal klar: Die Position der Russischen Föderation wird nicht im Ausland durch einige Abkommen oder die Bemühungen einiger Parteien festgelegt. Die Position der Russischen Föderation wird innerhalb der Russischen Föderation und von der Russischen Föderation selbst festgelegt. Offensichtlich verursachen diese Dinge buchstäblich eine Explosion von Emotionen. Und die russischen Forderungen für einen möglichen Waffenstillstand hatte Präsident Putin schon mehrfach dargelegt. Erstens, die ukrainischen Truppen müssten aus den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine abziehen. Zweitens, die Ukraine soll auf einen NATO-Beitritt verzichten. Drittens, die Ukraine müsse entmilitarisiert bzw., wie es dort steht, entnazifiziert werden. Viele Politologen und kremlnahe Militärblogger geben sich kämpferisch. Die russische Führung habe keine triftigen Gründe, jetzt nachzugeben. US-Präsident Trump verfüge über keine wirksamen Mittel, Russland zu einer Waffenruhe zu zwingen. Wenn alles so schnell wie möglich passieren solle, müsse die USA schon mit großzügigen Angeboten auf Russland zukommen. Die Ukraine sei jetzt nur aus einer Position der Schwäche zu einer Waffenruhe bereit. Eine Feuerpause sei eindeutig nicht das, was Russland nun brauche, schreibt der ultranationalistische Philosoph und Politiker Alexander Dugin. Er kritisiert zudem, dass die USA nun weiterhin die Ukraine mit Waffen und Geheimdienstinformationen beliefern wollen. Aus der Region Donetsk, die von Russland besetzt wurde, hat sich der Berater des Gouverneurs zu Wort gemeldet. Er sagte im russischen Radio: Die ganze Welt hat gesehen, dass man Zelensky zu etwas zwingen kann. Die ukrainische Delegation war im Prinzip auch zu jeder Entscheidung zu zwingen. Sie sind im Grunde genommen zu allem bereit, was ihre Herren von den Vereinigten Staaten von Amerika sagen. Auf seine Soldaten an der Frontlinie, sagt er, hätten die Verhandlungen der Ukraine mit den USA keinerlei Einfluss. Sie würden weiterhin kämpfen und das täten sie gut.
Also noch nicht viel Offizielles aus dem Kreml, aber russisch-nationalistische Stimmen halten offenbar wenig von einer Waffenruhe. US-Außenminister Marco Rubio hat inzwischen angekündigt, dass es heute noch direkte Gespräche mit Russland geben wird. Auf seiner Rückreise von Jeddah in die USA hat er bei einem Zwischenstopp in Irland gesagt, man warte gespannt und fordere Russland dringend auf, darüber nachzudenken, alle Kampfhandlungen zu beenden.
Der Vorschlag für eine Feuerpause ist heute auch Thema bei einem Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem portugiesischen EU-Ratsvorsitzenden Antonio Costa gewesen. Was hat Scholz denn danach gesagt?
Also er ist erstmal darauf eingegangen, dass seiner Ansicht nach die Unterstützung der USA für die Ukraine unerlässlich ist. Die USA haben ja zugesagt, die gestoppten Militärhilfen wieder aufzunehmen, weil die Ukraine sich zu der Waffenruhe bereit erklärt hat. Da hat der Bundeskanzler von einem hoffnungsvollen und wichtigen Signal gesprochen. Und er hat gesagt, dass alle vorankommen wollen auf dem Weg zu einer Friedenslösung, zu einem fairen und gerechten Frieden. Und dann hat Olaf Scholz umrissen, was für ihn dabei wichtig und zentral ist.
Eine Waffenruhe muss in einen Friedensprozess eingebettet sein, der in eine dauerhafte Vereinbarung mündet. Die Souveränität der Ukraine muss gewahrt bleiben. Die Ukraine braucht starke Streitkräfte als wichtigste Sicherheitsgarantie für das Land.
Zum Schluss hat er dann noch die Hoffnung formuliert, dass die Gespräche bald an Fahrt aufnehmen. Und ähnlich hat sich heute übrigens auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres geäußert. Er hat gesagt, dass er hofft, dass die Feuerpause zustande kommt und dass sie den Weg zu einem gerechten Frieden ebnet.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich heute ja auch noch mal zu Wort gemeldet. Wie zuversichtlich ist er denn?
Naja, nachdem er sich ja grundsätzlich zu einer Waffenruhe bereit erklärt und die konstruktiven Gespräche mit den USA gelobt hat, mischt sich das heute mit einer gewissen Skepsis. Er hat nochmal eine Pressekonferenz gegeben und was er dort gesagt hat, weiß Rebecca Barth in Kiew.
Es seien positive Gespräche in Saudi-Arabien gewesen, betont der ukrainische Präsident am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Kiew. Viele Details seien besprochen worden, sagt Volodymyr Selenskyj, ohne ins Detail zu gehen. Eines aber sei klar. Niemand in der Ukraine vertraue Russland. Der vorgeschlagenen Waffenruhe habe man auch zugestimmt, um der Behauptung entgegenzuwirken, die Ukraine behindere einen Friedensprozess.
Сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші.
Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will oder ob es weiter töten will. Alles hängt jetzt von Russland ab. Amerika hat seine Position gezeigt, die Ukraine hat ihre Position klar und deutlich gezeigt, jetzt muss Russland darauf reagieren. Eine vollständige Feuerpause an der über 1000 Kilometer langen Frontlinie sei ein schwer zu erreichendes und noch schwerer zu überwachendes Ziel, meint Roman Kostenko, Elitesoldat und Abgeordneter im ukrainischen Parlament gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Wenn uns die Russen morgen beschuldigen, den Waffenstillstand gebrochen zu haben oder umgekehrt, wenn wir die Russen beschuldigen, was dann? Es ist immer einfacher, über einen Waffenstillstand zu reden, als ihn zu organisieren. Ich habe als Soldat dutzende Feuerpausen erlebt, die alle nach 3 Sekunden oder ein paar Tagen gebrochen wurden und dann ging der Krieg weiter. Sollte Russland sich einlassen auf eine Feuerpause, dann benötige die Ukraine dennoch technische Unterstützung bei der Überwachung eines möglichen Waffenstillstands, sagt Volodymyr Selenskyj am Nachmittag. Der Politikwissenschaftler Oleksandr Krajew dämpft die Erwartungen. Das ist nur ein Anfang. Trump sagte selbst, dass die Erfolgschancen bei 75% liegen, wenn Putin den Bedingungen von Kiew und Moskau zustimmen sollte. Das ist zurzeit nur Grundvoraussetzung für die Aufnahme direkter Verhandlungen. Laut US-Außenminister Rubio habe man in Saudi-Arabien auch territoriale Zugeständnisse besprochen. Der ukrainische Präsident weist in Kiew Gerüchte zurück. Die Ukraine kämpfe für ihre Unabhängigkeit und werde keine der von Russland besetzten Gebiete als russisch anerkennen, betont Volodymyr Selenskyj.
Also sieht es jetzt nach den Gesprächen in Saudi-Arabien so aus, als würden sich die Ukraine und die USA wieder annähern?
Ja, die Frage ist, wie lange das so bleibt. Die Trump-Administration hat ja in den ersten Wochen bei verschiedenen Themen einen Schlingerkurs hingelegt und im Umgang mit der Ukraine und Russland gab es auch einiges an Hin und Her und widersprüchlichen Aussagen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Joe Biden ist bei US-Präsident Donald Trump nicht eindeutig zu erkennen, auf wessen Seite er steht. Und es kommt immer wieder die Frage auf, wie groß der russische Einfluss in Washington ist. Die Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung von der Körber-Stiftung hat heute auf NDR Info gesagt, dass es von der Trump-Administration immer wieder Äußerungen gibt, in denen russische Propaganda übernommen wird.
Beispielsweise hat man aus den USA heraus ja die Legitimität Selenskys als recht gewählten ukrainischen Präsidenten immer wieder angezweifelt. Man hat auch teils das Narrativ übernommen, dass die Ukraine eigentlich für diesen Krieg verantwortlich sei. Ich glaube aber, dass das sozusagen nicht primär daraus rührt, dass Trump in irgendeiner Form gekauft ist von Russland, sondern dass wir sehr große Übereinstimmungen im Weltbild haben. Und das ist nämlich ein Weltbild einer transaktionalen Welt, einer Welt, die den Stärkeren gehört, einer Welt, die eben auch Allianzen oder Bündnissen wenig Raum zumisst und vor allen Dingen natürlich auch einer Welt, in der es vor allen Dingen um starke Männer und ihre Machtansprüche geht.
Wobei das ja auch immer drauf ankommt, wie man Stärke oder Männlichkeit definiert, finde ich. Aber warten wir mal ab, welcher starke Mann sich dann durchsetzt. Anderes Thema, wenn wir über Kriege wie in der Ukraine oder im Gazastreifen berichten, dann eigentlich immer nur über Tod und menschliches Leid. Dem Ganzen dann auch positive Aspekte abzugewinnen, würde ich persönlich schon sehr zynisch finden. Aber es gibt natürlich eine ganze Industrie, die damit ihr Geld verdient. Und auch Deutschland verdient daran kräftig mit, wenn Konflikte in der Welt mit Waffen ausgetragen werden. Ich spreche natürlich von der Rüstungsindustrie. Der größte deutsche Konzern in dem Bereich, Rheinmetall, hat heute seine Bilanz vorgestellt. Und die ist wahrscheinlich so gut wie von keiner deutschen Firma zurzeit, oder?
Ja, also das Unternehmen hat so viele Aufträge wie noch nie. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz auf fast 10 Milliarden Euro gestiegen. Damit hat er im Vergleich zu 2023 um etwa ein Drittel zugelegt. Und in diesem Jahr geht es mit der großen Nachfrage weiter, wie Jörg Marksteiner berichtet.
So etwas hat Armin Papperger in seinen 35 Jahren bei Rheinmetall auch noch nicht erlebt. Allein während der Münchner Sicherheitskonferenz vor wenigen Wochen hätten 50 Staatschefs und Minister den Kontakt gesucht zu Deutschlands größtem Rüstungskonzern. In der Düsseldorfer Firmenzentrale liegen mittlerweile Anfragen und Bestellungen vor im Wert von 55 Milliarden Euro. Das sind 17 Milliarden mehr als im Vorjahr und so viel wie nie zuvor. Aufträge für Munition und Panzer sind das, für Militär-Lkw, Raketen, Luftverteidigungssysteme, Drohnen und digitale Waffentechnik.
Die USA, und das ohne Vorwürfe, wird Europa mehr zwingen, zu investieren in die Sicherheit. Das ist ein Wechsel, aber es ist für die Industrie in Europa, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, um hier unabhängiger zu sein und übrigens auch für die Politik.
In Europa habe eine Epoche der Aufrüstung begonnen, sagte der Rheinmetall-Chef. Und davon profitiert seine Firma wie kaum ein anderes deutsches Unternehmen. Umsatz und Gewinn sind um 35% gestiegen. Dieses Jahr soll es in ähnlichen Regionen weitergehen. Und das könnte erst der Anfang gewesen sein. Denn Papperger hat simulieren lassen, was es für sein Unternehmen bedeuten könnte, wenn die NATO-Staaten künftig wirklich 2,5 bis 3,5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben würden. Das Ergebnis: schwindelerregende Zahlen.
Das Potenzial bis zum Jahr 2030 sehen wir bei Rheinmetall zwischen 300 und 400 Milliarden Euro.
Etwa ein Drittel seines Geschäfts macht Rheinmetall bislang mit der Bundeswehr. Wegen der massiv gestiegenen Nachfrage aus vielen Staaten baut Rheinmetall schon jetzt neue Werke in ganz Europa. Außerdem soll ein Teil der bislang noch 22 zivilen Werke, wo bislang vor allen Dingen für die Autoindustrie produziert wird und die an Bedeutung verlieren, sie sollen auf Militärtechnik umgestellt werden. Ohnehin sucht der Waffen- und Technologiekonzern für das angestrebte Wachstum dringend neues Personal. Aktuell arbeiten weltweit rund 32.000 Menschen für Rheinmetall, Tendenz aber stark steigend.
Es ist tatsächlich eine Jobmaschine. Wir haben eine gewisse Fluktuation, es gehen ja Leute in Rente, sodass wir so bis zu 8.000 Leute dann pro Jahr einstellen. 40.000 Menschen, gehe ich davon aus, werden wir so in den nächsten 2 Jahren bis zu 40.000 Menschen beschäftigen.
Die größten Produktionsstätten hierzulande sind in Unterlüß, in Niedersachsen zwischen Hannover und Hamburg. Außerdem produziert Rheinmetall in Kassel, Kiel, Bremen und München. Und nicht nur dort merken sie, dass das Geschäft mit der Rüstung derzeit boomt wie nie zuvor. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich der Firmenwert von Rheinmetall als Rüstungskonzern mehr als verzehnfacht.
Also in unsicheren Zeiten machen Rüstungskonzerne Geschäfte wie nie. Rheinmetall verzeichnet einen Auftragsboom.
Dann lass uns doch noch mal kurz in den Nahen Osten schauen. Die israelische Regierung hatte ja direkt nach dem Auslaufen der ersten Phase der Waffenruhe nicht nur die humanitären Hilfslieferungen gestoppt, sondern auch die Stromzufuhr nach Gaza gekappt, um Druck auf die Hamas auszuüben. Aber an der Maßnahme gibt es viel Kritik und die kommt jetzt auch aus Israel selbst.
Ja, viele Geiselangehörige sprechen sich dagegen aus, dass die Stromlieferungen in den Gazastreifen gekappt werden. Rund 50 Familien haben wohl beim obersten Gerichtshof beantragt, dass der israelische Beschluss, die Versorgung zu stoppen, aufgehoben wird. Das berichten mehrere israelische Medien. Die Angehörigen argumentieren, dass die Folgen für das Wohlergehen der Geiseln bewusst ignoriert worden sind. Die bei Gericht eingereichte Petition, die sich auch gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu richtet, zitiert Berichten zufolge auch Aussagen ehemaliger Geiseln. Die schildern unter anderem, dass sich Misshandlungen durch die Entführer als Reaktion auf israelische Maßnahmen verschlimmert hatten.
Wie viele Geiseln sind denn jetzt überhaupt noch in der Gewalt der Hamas?
Nach israelischen Informationen werden noch 24 Geiseln festgehalten. Außerdem sollen sich 35 Leichen von Verschleppten im Gazastreifen befinden.
Und die Verhandlungen in Katar, die jetzt laufen, gibt es da was Neues?
Das sind ja indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine Fortsetzung der Waffenruhe. Ein hochrangiger Hamas-Vertreter hat gestern erklärt, dass man auf greifbare Fortschritte hofft, dass eine zweite Phase der Waffenruhe eingeleitet wird. Über das weitere Vorgehen gibt es aber immer noch keine Einigung zwischen Israel und der Hamas. Israel will eine Verlängerung der ersten Phase bis Mitte April und fordert für den Übergang zur zweiten Phase eine vollständige Entmilitarisierung des Gebiets, den Abzug der Hamas und die Rückkehr der verbliebenen Geiseln. Die Hamas fordert, dass sofort über die zweite Phase verhandelt wird.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Janine Artist aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse und bis bald.